Deutschlandfunk, der Tag.
Deutschland ist nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch das Land der DJs. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron am Sonntag angemerkt bei seinem Staatsbesuch in Deutschland. Und das sehen Menschen in Deutschland offenbar auch so, zum Beispiel hier gestern Abend in Dresden bei Macrons Rede.
Ihr seid sicher auch wegen dem Headliner da?
Ja, Bennett jetzt erstmal. Sind ein paar coole Leute dabei heute.
Ich meinte Emmanuel Macron.
Wegen dem sowieso.
Genau, ob DJ oder Macron, das macht dann im Land der Dichter und Denker auch nicht mehr so einen großen Unterschied. Hauptsache, die Stimmung ist gut. Wir schauen gleich, wie dieser Headliner, also jetzt in dem Fall Macron, abgeliefert hat und wie es so läuft mit der deutsch-französischen Beziehungspflege. Vorher müssen wir aber noch über die israelische Offensive in Rafah sprechen. Da hat der UN-Generalsekretär gerade gesagt, dieser Horror muss aufhören. Was er damit meint, ist, dass infolge eines israelischen Luftangriffs ein Flüchtlingslager abgebrannt ist, spreche ich gleich mit unserem Korrespondenten drüber. Legen wir los mit dieser Folge von Der Tag an diesem 28.05.2024. Ich bin Steffi Rode. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Wieder ist das Entsetzen groß. Dieses Mal nach einem Angriff der israelischen Armee im Süden des Gazastreifens in Rafah am Sonntagabend. Ein präziser Schlag gegen zwei Hamas-Offizielle sei das gewesen, heißt es zuerst von der israelischen Armee, als dann Bilder von brennenden Flüchtlingszelten und von verkohlten Leichen um die Welt gehen, sagt der israelische Premier, das war ein tragischer Fehler. Mindestens 45 Menschen sind getötet worden, viele vermutlich verbrannt, die meisten Frauen und Kinder. Und das kurz nachdem der Internationale Gerichtshof Israel aufgefordert hat, die Offensive in Rafah zu beenden. Der Sicherheitsrat kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Aus Ramallah ist nun unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler zugeschaltet. Jan-Christoph, erst hieß es ja, es sei ein präziser Angriff gewesen. Dann hat der israelische Premier Benjamin Netanyahu von einem tragischen Fehler gesprochen. Hat er denn gesagt, worin genau dieser Fehler bestand?
Naja, also das ist sozusagen unterschiedliche Lesart. Man merkt natürlich schon, dass es viele Proteste gibt, dass es schlimme Bilder gibt, dass es auf jeden Fall klar ist, dass da nicht nur die beiden mutmaßlichen Hamas-Terroristen getötet wurden, sondern auch Zivilisten. Es gibt Bilder von verkohlten Leichen, von Kleinkindern, von brennenden Zelten und die palästinensische Seite spricht von einem Massaker. Also das ist schon ein großer Aufschrei gewesen und natürlich war das ursächlich zusammenhängend mit dem Militärschlag der Israelis. Und ich habe vorhin noch an einem Hintergrundgespräch der israelischen Streitkräfte teilgenommen, wo man immer noch sehr deutlich diese Linie betont hat, das war ein präziser Angriff. Zum Beispiel hat man berichtet, dass man sehr kleine Munition nur eingesetzt hat, also Bomben, die vom Flugzeug losgeschickt wurden, zwei Stück von jeweils 17 Kilo, also eine relativ kleine Sprengladung. Und dann hat man versucht, sich sozusagen zu erklären, wie es zu diesem Brand dann gekommen ist. Es gibt jetzt die Lesart, dass sich möglicherweise etwas anderes, was in der Nähe war, entzündet hat. Das könnten nach israelischer Lesart möglicherweise Waffen oder Munition von Seiten der Hamas gewesen sein. Es könnte aber auch ein Treibstofflager gewesen sein. Das sind sozusagen die Erklärmodelle jetzt. Und trotzdem betont man, der Schlag war eigentlich so ausgeführt, das ist zumindest die Sicht der israelischen Streitkräfte, dass man zivilen Schaden verhindern wollte. Es hat offensichtlich nicht geklappt und deswegen auch spricht Netanyahu von einem Fehler.
Jetzt ist ja die Frage, war dieses Zeltlager in einer humanitären Schutzzone? Und ich frage mich, warum ist das überhaupt wichtig?
Naja, das ist insofern wichtig, weil Israel immer wieder betont den großen Aufwand, den man betreibt, um tatsächlich die Zivilbevölkerung zu schützen.
Ja, aber man muss die Zivilbevölkerung ja immer schützen, oder?
Ja, natürlich, das muss man und man muss die aus der Kampfzone rauskriegen und das wird immer wieder hier betont. Da werden uns sozusagen auch Listen vorgelegt, wie viele Flugblätter man jetzt wieder abgeworfen hat, wie man die Menschen informiert hat, dass sie bestimmte Kampfgebiete verlassen sollen. Das war in Rafah eben auch der Fall, aber nicht in diesem Gebiet, wo jetzt angegriffen wurde. Da haben tatsächlich viele Menschen Schutz gesucht. Es war nicht die humanitäre Zone, die von Israel so genannt wird, weil eben aufgerufen wurde, dorthin zu gehen, sondern es war ein Gebiet etwas südlich davon, ein Gebiet, bei dem es noch keine Evakuierungsanordnung durch die israelischen Streitkräfte gab, das muss man ganz klar sagen, und in dem viele Menschen leben und Schutz suchen. Insofern, ja, das war auf jeden Fall ein Schlag auf ein dicht besiedeltes Gebiet und dort hat man angegriffen. Israel sagt immer, das seien ganz präzise Angriffe, aber natürlich sprechen die vielen Toten, die große Zerstörung, die es gibt, die inzwischen über 80.000 Verletzten, von denen wir reden, sprechen dafür, dass diese Angriffe natürlich nicht immer so präzise sind, wie uns Glauben gemacht wird.
Und wir wollen ja auch, sind verabredet, um darüber zu sprechen, wie dieses Verhältnis ist von Evakuierungsaufforderung und Vertreibung. Also du hast jetzt gesagt, für diesen Bereich, da gab es noch keine Evakuierungsaufforderung. Aber auch wenn es die gegeben hätte, wo sollen die Leute denn hin?
Ja, genau. Man muss natürlich erstmal über die Worte sprechen. Das eine ist Evakuierung, das ist die israelische Sicht. Wenn man mit Palästinensern redet oder auch mit Hilfsorganisationen, auch den Vereinten Nationen, dann werden Menschen aus Gebieten vertrieben und sie wissen im Prinzip nicht wohin. Es wird ja immer wieder betont von Seiten der UN zum Beispiel, dass es keine sicheren Orte gibt in Gaza und das, was da jetzt passiert ist im Westen, im Nordwesten von Rafah, das ist eben ein weiterer Beleg dafür. Es gibt auch Berichte darüber, dass auch in der sogenannten humanitären Zone immer wieder Ziele angegriffen werden, also auch, dass auch dort die Menschen nicht geschützt sind. Und das ist auch die Erfahrung, ehrlich gesagt, die wir von vielen Menschen gespiegelt bekommen, von Menschen im Gazastreifen, die tatsächlich versuchen, sich in Sicherheit zu bringen und nicht wissen, wohin. Dazu kommt noch natürlich zu einem sicheren Ort, dass man nicht nur davon reden muss, werde ich da jetzt beschossen oder fliegen da Bomben, sondern es geht natürlich dann auch um das große Thema der Versorgung. Kann ich da überleben? Bekomme ich Nahrung? Bekomme ich Wasser? Bekomme ich medizinische Versorgung? Auch das ist in vielen Bereichen des Gazastreifens nicht sichergestellt. Und das gehört natürlich auch zu diesem Themenkomplex.
Und was folgt daraus jetzt erstmal für die Offensive auf Rafah? Geht die einfach so weiter?
Ich habe den Eindruck, ja. Es gibt jetzt Berichte darüber, dass die Bodentruppen immer weiter vorrücken. Bisher hieß es ja, das sei ein sehr punktueller Einsatz. Nur im Osten von Rafah, wo ja eben Menschen sich in Sicherheit bringen sollten. Andere sagen, sie wurden vertrieben. Dass es da die Bodentruppen vorgerückt sind, das haben wir gewusst. Inzwischen gibt es Berichte darüber, dass tatsächlich Panzer auch im Zentrum von Rafah zu sehen sind, dass sie dort immer weiter vorrücken. Und das ist natürlich auch im Zusammenhang zu sehen mit der Entscheidung, mit dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs, der ja gesagt hat, die Rafah-Offensive sei sofort zu stoppen. Dazu muss man sagen, da gibt es eine andere Lesart hier in Israel. Dort sagt sozusagen die israelische Seite, es gibt schon noch einen gewissen Spielraum in diesem Urteil, dass sozusagen da auch Operationen weiterhin durchgeführt werden können, wenn sie denn eben nicht große Mengen der Bevölkerung betreffen. Aber wir sehen ja, was passiert ist jetzt einerseits und andererseits steht Israel auch relativ alleine da mit dieser Sichtweise.
Setzt Israel sich letztlich einfach darüber hinweg, also ignoriert internationales Recht?
Also wenn man die israelische Seite fragt, dann würde sie sagen, nein, wir nutzen den Spielraum, den das Urteil gibt. Es gibt dann dazu hier auch Äußerungen von Juristen, die sagen, ja, das gibt ja einen gewissen Spielraum. So versucht man das zu verstehen. Tatsächlich gibt es auch Äußerungen aus Deutschland. Auch ein deutscher Richter am Internationalen Gerichtshof hat in diese Richtung argumentiert. Aber tatsächlich wird das von vielen Staaten anders gesehen, wenn man sich die Reaktionen anguckt, zum Beispiel von Seiten des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell oder auch von Seiten der USA, auch von den Vereinten Nationen, dann ist das doch relativ klar, dass die Aufforderung des Gerichts, und ich habe den Text gelesen, war, die Rafah-Offensive sofort zu stoppen. Und das passiert offensichtlich nicht. Im Gegenteil, es gab jetzt eben diesen Schlag in Rafah mit weiter vielen neuen zivilen Opfern.
Mhm. Die USA wollen ja quasi dasselbe wie das, was die Richter da gefordert haben. Spürt man den Druck in der israelischen Regierung von den USA? Hast du das Gefühl, da ändert sich was? Oder bleiben die eigentlich gleich konstant und sagen, wir machen weiter?
Also ich glaube, es hat sich eher von Seiten der USA etwas geändert. Da hat man ja ziemlich viel Druck aufgebaut. Da war die Rede von einer roten Linie. US-Präsident Biden hat sich geäußert, diese Rafah-Offensive dürfe nicht stattfinden. In das gleiche Horn hat ja zum Beispiel auch Deutschland dann gestoßen. Die Außenministerin hat gesagt, eine Bodenoffensive in Rafah, das ist eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Also diese Äußerung, das gab es ja alles. Aber wenn man sich die USA anschaut, dann muss man feststellen, dass sich da die Position geändert hat. Ich würde sagen, aus der roten Linie ist eine gelbe Linie geworden. Man sagt jetzt auch nach dem, was in Rafah passiert ist aus Washington, bitte habt die Lage der Menschen im Blick und guckt, dass ihr nicht zu viele Menschen tötet dabei. Das ist eine ziemlich halbherzige Position, würde ich sagen. Und der große Druck, der ist hier offenbar nicht zu spüren. Jedenfalls machen die israelischen Streitkräfte weiter und macht diese Regierung auch weiter.
Wie wird das denn jetzt von wem aufgearbeitet? Und kannst du vielleicht auch mit Blick auf Untersuchungen aus der Vergangenheit sagen, ob die israelische Armee solche Vorfälle wirklich ernsthaft aufarbeiten kann?
Also die Erfahrung, die wir machen bei solchen Vorfällen, es ist ja nicht der erste dieser Art, wo tatsächlich auch viele Zivilisten ums Leben gekommen sind. Wir hatten den Fall zum Beispiel auch von den getöteten Helfern von Hilfsorganisationen, jetzt auch im Gazakrieg. Das Erste, was wir immer hören, ist, wir überprüfen das. Der Vorfall, den nehmen wir sehr ernst und wir gehen dem nach. In diesem Fall jetzt auch ist meine Erfahrung, ich habe das Hintergrundgespräch erwähnt, in dem ich vorhin war, dass tatsächlich die israelische Armee schon auch versucht, uns Beweise vorzulegen oder das, was sie für Beweise hält. Also zum Beispiel Fotos, Videoaufnahmen von den Explosionen, auch Schaubilder und Material, Luftaufnahmen, dass man sich auch das Gebiet ein bisschen angucken kann, in dem das passiert ist. Da versucht man schon, Transparenz herzustellen. Das ist das eine. Zur Aufarbeitung würde natürlich aber auch gehören, dass Menschen für das, was passiert, zur Verantwortung gezogen werden. Und das erlebt man wirklich in ganz, ganz wenigen Fällen nur. Das ist nicht Teil des Ganzen. Und das ist ja übrigens, wenn ich das so sagen darf, auf Thema dessen, was wir in der letzten Woche erlebt haben mit dem Haftbefehl gegen Netanyahu und den Verteidigungsminister Yoav Gallant. Da ist das Thema eben auch, also dieser Haftbefehl, den beantragt der Chefermittler des Internationalen Strafgerichtshofs eben auch, weil er der Meinung ist, dass israelische Gerichte den Taten, die er ausgemacht hat im Gaza-Krieg, nicht entsprechend nachgehen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich beobachten kann. Tatsächlich haben solche Vorfälle, die dann untersucht werden, in den allerwenigsten Fällen tatsächlich Konsequenzen.
Wie wird das Ganze gerade in Israel diskutiert? Wie diskutieren die Menschen darüber? Ich habe so ein paar Bilder gesehen von einer Demo. Da waren einige, die gegen die Offensive in Rafah demonstriert haben. Aber das ist vermutlich eine ganz kleine Minderheit, oder?
Ja, man muss sich natürlich auch angucken, warum sie gegen diese Offensive sind. Das große Thema hier sind natürlich die Geiseln, die immer noch in der Hand der Hamas sind. Das sind ja immer noch, ja, über 120, wobei man nicht weiß, wie viele davon noch am Leben sind. Das ist etwas, was die Menschen hier sehr aufwühlt. In der letzten Woche wurden zum Beispiel auch Videos wieder gezeigt von verschleppten Frauen, die in einem furchtbaren Zustand waren, die blutend waren. Das hat ja viele Menschen aufgewühlt. Und das bringt die Menschen dann auf die Straße, um zu sagen, wir müssen diesen Krieg jetzt erstmal anhalten, damit wir eine Möglichkeit finden, die Geiseln frei zu bekommen und damit es einen neuen Geiseldeal gibt. Das ist das, was viele Menschen sich wünschen. Da geht es nicht immer nur um das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Das ist nicht im Fokus. Das wird auch in israelischen Medien, zumindest in den meisten, nicht im großen Stil transportiert. Darüber wissen die Menschen auch nicht viel und das wird auch zum Teil ignoriert, muss man ehrlich gesagt sagen. Aber es gibt dann natürlich schon auch Menschen, auch in Israel, die das Leid der Menschen im Gazastreifen im Blick haben, aber das ist nicht die große Mehrheit.
Du bist gerade in Ramallah im Westjordanland, das vom israelischen Militär weiterhin besetzt wird. Jetzt ist es ja so, dass Spanien, Norwegen und Irland gesagt haben, wir erkennen Palästina an. Ganz viele andere Staaten auf der Welt machen das schon. Wie wird das denn in Ramallah diskutiert jetzt gerade?
Also ich bin extra hergefahren, um das rauszufinden. Also ich habe tatsächlich mit Menschen gesprochen. Es gab eine kleine Demonstration, da haben sich Menschen versammelt. Da wurden auch spanische und norwegische Fahnen geschwenkt und es gab da schon eine gewisse Euphorie. Ich glaube, dass, wenn man da mit den Leuten spricht, ist das Urteil so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite wissen die Menschen natürlich, dass diese Anerkennung durch Spanien, Irland und Norwegen zunächst mal nichts am Alltag der Menschen hier ändert. Das ändert nichts an der israelischen Besatzung, das ändert nichts am Gaza-Krieg, das ändert nichts an dem Kampf um die heiligen Stätten in Jerusalem. Das ist ein Thema, was eine andere Herangehensweise braucht, als nur die Anerkennung eines Staatsgebildes, das es ja eigentlich sozusagen in vielen Bereichen gar nicht richtig gibt. Aber es wird hier schon gesagt von den Menschen, das macht uns stolz, dass der Kampf um palästinensische Staatlichkeit und Unabhängigkeit, dass der gesehen wird und anerkannt wird und dass sozusagen das jetzt auch von Ländern dazu führt, dass sie sagen, wir erkennen diesen Staat jetzt an, die das bisher nicht getan haben. Es gibt ja vor allem viele Staaten aus dem globalen Süden, die den Staat Palästina anerkennen. Es sind 146 Staaten jetzt insgesamt, aber darunter waren bisher eben nicht viele westeuropäische Staaten, also Spanien, Norwegen, Irland. Das ist jetzt wirklich neu. Das einzige Land aus Westeuropa, das Palästina anerkannt hat, ist Schweden. Ansonsten gibt es noch osteuropäische Staaten, die haben das aber noch zu Sowjetzeiten getan. Also das kann man nicht vergleichen mit der aktuellen Lage. Und das macht hier viele Menschen stolz, weil das der Ausdruck dafür ist, dass jetzt ihr Kampf um Unabhängigkeit und das, was viele Menschen sich wünschen, nämlich einen eigenen Staat, Leben in Freiheit und Unabhängigkeit und auch ohne eben israelische Besatzung, dass das von großen Ländern in Westeuropa anerkannt wird. Und das finden sie wichtig.
Ich habe auch die Sorge gehört, dass die Gewalt zwischen den Siedlern, die ja illegal Häuser bauen im Westjordanland, und den Palästinensern jetzt noch mehr eskalieren könnte, weil die Siedler Fakten schaffen wollen und sagen wollen, das ist unser Land, das nehmen wir uns einfach.
Das passiert ja schon, das passiert ja auch seit dem 7. Oktober verstärkt. Das ist etwas, was wir beobachten, auch die Vertreibung von Menschen aus bestimmten Gebieten des Westjordanlandes, auch immer mehr Übergriffe radikaler Siedler, Gewaltakte, das ist Alltag hier.
Wer glaubst du, das wird jetzt noch viel schlimmer werden?
Also es gibt schon auch sogar in der israelischen Regierung das Bestreben, jetzt für das, was Norwegen, Spanien und Irland getan haben, auch die Palästinenser zu bestrafen. Das sage ich gar nicht in Anführungsstrichen, sondern das ist ganz klares Ziel. Es gibt einen Vorschlag zum Beispiel von Bezalel Smotrich. Der ist ein Rechtsextremer aus einer radikalen Partei, der aber eine wichtige Funktion hat. Der ist Finanzminister und gleichzeitig noch ein Minister im Verteidigungsministerium, also zuständig für das besetzte Westjordanland und den Siedlungsbau. Und der hat jetzt vorgeschlagen zum Kabinettsbeschluss, dass jetzt weitere Zehntausende Wohneinheiten hier freigegeben werden sollen, dass zum Beispiel die Reisefreiheit von Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde eingeschränkt werden soll, dass weitere Gelder zurückgehalten werden sollen, was dann der palästinensischen Autonomiebehörde, die ja auch Beschäftigte hat, Lehrer an Schulen zum Beispiel, dass die endgültig sozusagen dann nicht mehr handlungsfähig wäre, diese Organisation. Das ist etwas, was Teile der Regierung tatsächlich wollen, was vorgeschlagen wird. Bisher ist es nicht beschlossen, aber es gibt in den radikalen Teilen dieser Regierung und auch der israelischen Bevölkerung schon das Bestreben, jetzt die Palästinenser erst recht zu bestrafen. Und das bedeutet natürlich, dass dann weitere Fakten geschaffen werden, also weitere Siedlungseinheiten werden gebaut und die Besatzung wird fortgeschrieben. Und das steht natürlich dann am Ende, wenn man über eine Lösung nachdenkt, zum Beispiel eine Zwei-Staaten-Lösung, dem Ganzen sehr entgegen.
Das heißt, die Besatzungsmacht wird einmal mehr zeigen, wer am Ende hier die Macht hat.
Das ist genau das Ziel, natürlich. Also das passiert hier im Westjordanland. Es gibt eine unglaubliche Polizeipräsenz. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen ziemlichen Umweg fahren müssen, um von Ramallah zurück nach Tel Aviv zu fahren. Wir mussten erst ein ganzes Stück in den Norden, haben dann wieder die Hauptstraße genommen, weil viele Straßen einfach gesperrt sind. Und das ist der Alltag von Palästinenserinnen und Palästinensern hier, die erleben, dass sie können sich nicht frei bewegen in diesem Gebiet, was ja eigentlich mal der palästinensische Staat sein sollte. Und das liegt eben daran an der Besatzung, dass hier viele Straßen gesperrt sind. Das hat offiziell alles Sicherheitsgründe, aber das macht den Menschen halt das Leben zur Hölle. Wenn es zum Beispiel zu Ortschaften immer nur eine oder zwei Zugangsstraßen gibt, müssen die Menschen unglaubliche Wege auf sich nehmen. Und das sorgt hier für ganz, ganz große Wut.
Du bist auch gerade im Auto, kommst hoffentlich jetzt gut an dein Ziel. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
Sehr gerne, tschüss.
Und zu diesem israelischen Luftangriff, über den wir gerade gesprochen haben, da hat sich auch der französische Präsident positioniert, und zwar sehr eindeutig. Er sei empört, schrieb Emmanuel Macron. Er ist ja gerade auf Staatsbesuch in Deutschland. Seit Sonntag schon folgt quasi eine symbolisch bedeutsame Veranstaltung auf die nächste. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verstehe irgendwie dieses ganze Brimborium nicht. Christiane Kess ist unsere Frankreich-Korrespondentin, normalerweise in Paris, aber jetzt hat sie diesen Staatsbesuch beobachtet, war mit dabei in Berlin und in Dresden unter anderem. Christiane, kannst du mir erklären, warum da jetzt so viel Wirbel drum gemacht wird, wenn Macron nach Deutschland kommt?
Also das Brimborium, wie du es genannt hast, erklärt sich einfach daraus, dass das ein Staatsbesuch ist. Das heißt, da werden wirklich, das ist so diese höchste Ebene oder Schätzung und Anerkennung im diplomatischen Protokoll. Und da wird eben eine Menge außenrum veranstaltet und es müssen viele Regeln eingehalten werden. Und in dem Fall war es noch etwas spezieller. Nicht nur, weil es der französische Präsident ist und weil Deutschland und Frankreich sehr enge Beziehungen miteinander pflegen seit Jahrzehnten, sondern auch, weil seit 24 Jahren kein französischer Präsident mehr zu Staatsbesuch in Deutschland war. Und deswegen ist das alles so ein bisschen noch weiter nach oben gerückt, glaube ich, so im, ja, in der politischen Agenda. Und man darf natürlich nicht vergessen, dieser Besuch hatte einen politischen Zweck, den beide Seiten für sich erfüllen wollten, nämlich nochmal ganz stark für die Europawahl zu werben. In beiden Ländern, in Deutschland und Frankreich, stehen die Rechtspopulisten oder die extremen Rechten in den Umfragen sehr weit vorne. In Frankreich ist es sogar noch extremer als in Deutschland. Da ist der Rassemblement National in den Umfragen auf Platz 1 und erst weit abgeschlagen dahinter die Partei von Präsident Macron, Renaissance. Und da wollte man einfach gemeinsam nochmal das Signal setzen, wir Pro-Europäer, wir stehen so quasi auf der guten Seite der Geschichte. Mhm. Zumindest hat man das versucht zu vermitteln und immer verbunden mit dem Aufruf an die Leute, geht wählen am 9. Juni.
Aber jetzt nur so eine kurze, fiese Frage. Andersrum wäre das vermutlich anders. Ne? Wenn Scholz jetzt in Frankreich ist, da wird nicht so ein Riesenwirbel gemacht, oder? Und die Franzosen nehmen das vermutlich auch anders wahr, oder?
Ja, aber das sind immer Treffen auf Arbeitsebene. Ah, und das ist eben einfach nochmal was ganz was anderes. Das unterscheidet wirklich den Staatsbesuch. Also den letzten Staatsbesuch, den ich jetzt in Frankreich erlebt habe oder beobachtet habe, war Xi Jinping, also der chinesische Präsident. Und das war schon auch sehr aufwendig. Also die Franzosen haben ja, würde ich fast sagen, noch mehr ein Händchen dafür, ja, Dinge in Szene zu setzen und den roten Teppich auszurollen. Und das ist natürlich auch umstritten gewesen bei so einem autokratischen Herrscher wie Xi Jinping. Also da gab es durchaus Diskussionen darüber. Aber das Protokoll oder dieses ganze Brimborium außenrum, das ist natürlich sehr ähnlich. Aber wie gesagt, das ist einfach eben ein Staatsbesuch und nochmal eine ganz andere Ebene sind diese nüchternen Arbeitstreffen, wo es dann wirklich um politische Beschlüsse geht, weil auf dem Staatsbesuch selber wurden keine politischen Beschlüsse gefasst. Das geht jetzt heute Abend dann weiter. An diesen Staatsbesuch schließt sich ein deutsch-französischer Ministerrat an und dann geht es mal wieder um die richtig politischen Themen und auch um die Differenzen, die man ja versucht hat, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren bei diesen Bildern der letzten Tage.
Ja, genau. Darüber reden wir gleich noch. Da können wir ganz nüchtern dann auch drüber reden. Aber kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen bilanzieren, dieses Feuerwerk der Symbolik, was da gezündet wurde. Was waren da so die wichtigsten Momente vielleicht, das, was am meisten vielleicht auch leuchtet im Nachhinein?
Also was leuchtet im Nachhinein am meisten ist sicherlich die Rede, die er in Dresden gehalten hat gestern. Das war ja eine Rede, die wirklich nochmal sehr stark für Europa geworben hat. Und ich habe mich davor immer so gefragt, weil es war schon relativ klar, es ist schon so ein bisschen durchgesickert. Er wird im Wesentlichen inhaltlich das erzählen, was er vor kurzem an der Sorbonne in seiner zweiten Europarede auch gefordert hat. Also noch ein einigeres Europa, dass man bei der gemeinsamen Verteidigung vorankommen muss. Er hat wirklich immer wieder stark gewarnt, ja auch vor dem Anstieg des Nationalismus. Also das war klar, das alles kommt rein und ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, wie will er das jungen Leuten vermitteln, weil das war ja ein Fest für Jugendliche und die Rede war auch explizit an die Jugend gerichtet und ich fand, das ist ihm ganz gut gelungen. Also ich habe gestern auf diesem Platz in Dresden durchaus gemerkt, das war mitreißend. Macron ist einfach ein rhetorisch sehr begabter Mensch, im Gegensatz zu vielen hohen deutschen Politikern, würde ich sagen. Also mir fällt zumindest kein Vergleich in Deutschland ein. Und das hat gestern gut funktioniert. Da waren natürlich jetzt auch auf dieser Fête de l'Europe, hieß es ja, also hat man auch noch einen französischen Anstrich ein bisschen gegeben, mit einem sehr ausgebreiteten Musikprogramm von Techno bis hin zu klassischen Chören, war alles Mögliche dabei. Und da waren natürlich an sich schon sehr viele ja proeuropäisch eingestellte Jugendliche, die da hingegangen sind und junge Menschen. Also insofern hat es das ein bisschen einfacher gemacht. Das Wetter hat mitgespielt, es war eine tolle Atmosphäre, es war einfach locker und gelassen. Es hat ja auch gar nicht wirklich Protest dagegen gegeben, was nicht so selbstverständlich ist jetzt in Dresden. Aber das hat eben alles gut hingehauen und ich finde, Macron hat das recht gut vermitteln können, auch diese harten politischen Themen, die ihm wichtig sind, im Vergleich zu Europa auch für junge Leute rüberzubringen. Aber ich kann noch etwas anderes erzählen, was vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert ist, wenn du da nach Symbolik und so weiter fragst. Aus der Perspektive der Journalisten ist es so, dass bei so einem Staatsbesuch dann fährt eine ausgewählte Gruppe von Journalisten mit. Das war bei uns eine deutsch-französische Gruppe, ein bisschen mehr französische Kolleginnen und Kollegen als Deutsche. Und man erhofft sich so als Journalist, dass man so ganz nah an den Präsidenten rankommt. Und dafür gibt es dann für die verschiedenen Ereignisse nochmal sogenannte Pools. Das heißt, dann wird einer vom Radio ausgewählt, eine vom Fernsehen und so weiter. Also, dass man dann wirklich eine kleinere Gruppe hat. Und ich war in diesem Pool auf dem Demokratiefest. Das war ja so die erste Station, wo Macron ins Gespräch mit den Bürgern kommen sollte und nah an den Leuten dran sein sollte. Es war so ein Pulk um ihn herum, dass ich, diejenige, die in diesem Pool war, meterweit abgeschlagen stand und letztendlich dann auch überhaupt nicht wirklich mitbekommen hat, was hat er mit den Leuten gesprochen und so weiter. Und das dann auch immer dann im Nachhinein auch nur wirklich nachhören musste.
Auf TikTok dir angucken musstest, was so da passiert ungefähr. Ist.
Ganz so schlimm war es nicht. Okay. Ich hatte dann natürlich die Kollegen vom Fernsehen und vom Radio, die mit ihren Angelmikrofonen die Töne eingeholt haben. Ja. Aber ich will damit nur sagen, also es ist wirklich schwierig, bei so jemandem sehr nah ranzukommen.
Verstehe. Jetzt ist es ja so, dieser Staatsbesuch ist beendet. Es gibt jetzt den Ministerrat, du hast das eben schon erwähnt. Ist das dann so, dass der Wunsch auf die Wirklichkeit knallt? Also all das Wunderschöne, dieses Zeremonielle, was man betont hat, die Eintracht, jetzt am Nachmittag dann sozusagen auf die Wirklichkeit knallt, wo man zusammensitzt und die Differenzen aushandeln muss?
Ja, das finde ich sehr gut zusammengefasst, so wie du das jetzt gesagt hast. Genauso ist es. Allerdings, also das Problem ist ja, dass es sehr viele Unstimmigkeiten im deutsch-französischen Verhältnis in der letzten Zeit gegeben hat. Also mal ganz kurz, man sagt einfach immer wieder, Macron und Scholz finden nicht so recht zusammen. Das ist auch meine Einschätzung. Das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Charaktere. Es gibt inhaltliche Differenzen, zum Beispiel bei der Unterstützung der Ukraine, wo Macron ja diesen sehr viel diskutierten Vorstoß gemacht hat oder diese Äußerung, er würde nicht ausschließen, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken, und Scholz dann sofort sich hingestellt hat und dem Ganzen widersprochen hat. Es gibt auch bei wirtschaftspolitischen Vorstellungen unterschiedliche Ideen. Ein Beispiel ist, was immer wieder auf den Tisch kommt: Frankreich wäre absolut dafür, neue gemeinsame Schulden in der EU aufzunehmen, um mehr investieren zu können. In Deutschland ist da überhaupt nicht auf demselben Pfad. Und das sind eben die Dinge, um die es jetzt gehen wird. Was allerdings, würde ich jetzt mal sagen, für diejenigen Hoffnung gibt, die auf ein besseres deutsch-französisches Verhältnis sich wünschen und das hoffen, ist, dass von diesem Besuch natürlich jetzt zum einen sehr starke Bilder ausgegangen sind, aber ich glaube schon den Beteiligten auch klar geworden ist, wir müssen jetzt einfach konkreter werden und wir müssen was liefern. Und das haben Macron und Scholz jetzt schon ein bisschen gemacht, weil sie einen Namensartikel in der Financial Times zusammen veröffentlicht haben, wo sie eben im Schulterschluss verlangen, dass die EU wettbewerbsfähiger werden muss und versuchen, sich auf den gleichen Pfad zu begeben. So würde ich das mal ausdrücken. Da gibt es viel Gemeinsames, da bleiben aber auch noch viele Fragen offen. Und das muss man eben jetzt in diesem mühsamen politischen Alltagsgeschäft angehen und aufeinander zugehen und gucken, wo kann man sich da einigen. Das passiert ja auch bei vielen Dingen immer wieder. Und es ist auch, ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass Frankreich und Deutschland da erstmal von unterschiedlichen Kulturen und auch politischen Konstellationen herkommen. Man darf immer nicht vergessen, Frankreich hat ein ganz anderes Regierungssystem. Da haben wir den Präsidenten, der sehr viel Macht hat und direkt gewählt wird. Wir haben Koalitionen in Berlin. Also auch Scholz ist in anderen Zwängen drin und das geht eben oft nicht so schnell zusammen. Aber was ich schon mal persönlich gut fände, wäre, wenn eben solche Dinge nicht mehr vorkommen würden, dass man sich gar nicht abspricht. Und da ist dieses Beispiel mit den Bodentruppen ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also das hätte einfach nicht passieren dürfen, dass bei dem, ja, ich würde mal sagen, dem wichtigsten politischen Thema, das wir im Moment haben, nämlich den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wie gehen wir als Europäer damit um, dass sich der französische Präsident hinstellt mit einem wirklich sehr weitgehenden Vorstoß, von dem er sich ausrechnen konnte, das wird auf Widerstand stoßen, und sich dann danach ein Bundeskanzler hinstellt und auf offener Bühne so klar widerspricht. Also das dürfte einfach nicht mehr passieren.
Jetzt frage ich mich, was ist denn das für eine Ausrichtung? Also bei so Partnerschaften hofft man natürlich, dass man sich in vielen Punkten einig sein kann. Aber ist das vielleicht einfach so eine Art kompetitive Partnerschaft? Also in dem Sinne, dass die deutsche Regierung und die französische Regierung sich widersprechende oder konkurrierende Ideen haben, die sie beide ins Rennen schicken und voranbringen wollen und dann halt schauen, mal sehen, was passiert.
Ja, also das hat ja jetzt eine positive und eine negative Seite. Ja, also ich glaube schon, dass beiden Regierungen klar ist, wir müssen zusammenarbeiten. Es geht nicht anders in Europa. Wir haben keine andere Wahl, und dass diese Vernunft herrscht, also die jetzt irgendwelche Konkurrenzideen ins Leben zu rufen, nur wegen der Konkurrenz oder nur um sich zu profilieren, das würde ich jetzt mal ein bisschen weiter runterhängen. Aber es steht natürlich jeder Seite zu sagen, ich habe die bessere Idee, um das und das zu erreichen. Und das ist ja was, was sich immer wieder abzeichnet in dieser deutsch-französischen Partnerschaft. Man hat eigentlich das gleiche Ziel. Also man will die EU wettbewerbsfähiger machen oder man will die Ukraine unterstützen in diesem Krieg. Aber der Weg dorthin ist eben unterschiedlich. Und das steht natürlich jeder Seite zu sagen, ich glaube, ich habe da die bessere Idee und dafür werbe ich auch. Aber man muss es eben, also das wäre der Wunsch, glaube ich, für Beobachter und für viele Leute, die sich eben auch erhoffen, dass dieser deutsch-französische Motor wieder etwas geschmierter läuft, dass man eben sagt, wir sprechen uns vorher ab und wir finden für uns den Kompromiss. Und dann ist dagegen ja nichts zu sagen, dass da auch noch sowas mit reinkommt, dass Macron und Olaf Scholz vielleicht so eine gewisse Rivalität miteinander haben, wer da jetzt der Führende in der EU ist. Das möchte ich nicht ausschließen, aber es ist mir aufgefallen, seitdem es um diesen Staatsbesuch geht, dass man sich doch sehr bemüht, da ein geschlossenes Bild abzugeben. Aber wir wissen natürlich nicht, wie lange es hält. Ne? Also das werden uns die nächsten Tage und Wochen und Monate zeigen.
Schauen wir vielleicht noch ganz kurz auf Europa. Deutschland und Frankreich sehen sich ja traditionell immer als der Motor oder die Bestimmer auch in Europa. Passt dieses Selbstbild noch mit dem Fremdbild, was andere Länder haben von Deutschland und Frankreich, von diesen Beziehungen?
Ich glaube schon, dass es nach wie vor so ist, dass wenn Frankreich und Deutschland zusammenarbeiten, dass das eine absolute Voraussetzung dafür ist, dass sich in Europa wichtige Dinge bewegen. Aber was sich geändert hat und was ich jetzt, wenn ich das kommentieren darf, an der Stelle als sehr gute Entwicklung empfinde, ist, dass man versucht, ganz aktiv Polen ins Boot zu holen. Es gibt eine Wiederbelebung dieses Gesprächsformats Weimarer Dreieck und das treibt man ganz bewusst seit dem Regierungswechsel in Polen voran, wo man natürlich jetzt wo die deutsche und die französische Seite mit Donald Tusk als Ministerpräsident wieder einen Ansprechpartner hat, der es für beide Seiten sicherlich viel einfacher macht. Ja, und da gab es viele Treffen, entweder auf dieser ganz hohen Ebene zwischen Regierungs- und Staatschefs oder auf Außenministerebene, also auf der Ebene von Ministern, die in einem dieser drei Länder stattgefunden haben. Und das scheint wieder mehr in den Gang zu kommen. Ich glaube, auch mittlerweile ist Frankreich klar geworden, dass der Osten sehr wichtig ist. Ich glaube, das war lange Zeit so, dass man eigentlich aus französischer Perspektive sogar ein bisschen befürchtet hat, Deutschland könnte sich mehr den osteuropäischen Ländern zuwenden und vielleicht diese Partnerschaft mit Frankreich ein bisschen vernachlässigen. Ich glaube, diese Sorge ist kleiner geworden. Da sieht man jetzt einfach, glaube ich, von allen Seiten, dass es ganz wichtig ist, dass zumindest diese drei großen Länder in der EU wirklich stark zusammenarbeiten, um die EU voranzubringen.
Wow, das war eine super Analyse, hat mich wirklich weitergebracht und du hast mich überzeugt, dass das Brimborium vielleicht doch nicht ganz umsonst ist. Dank dir.
Das gehört dazu.
Genau, super. Vielen Dank, mach's gut, ciao, ciao.
Danke, ciao.
So, und das war's auch schon wieder von uns. Wir, das sind Justina Bronska, die Redaktion gemacht hat, und ich, Steffi Rode, die ganze Chose hier moderiert hat. Feedback und Anregungen könnt ihr uns immer gerne schreiben an dertag@deutschlandfunk.de. Mach's gut, bis bald mal wieder, bye bye.